Heute zu Gast bei Behind the Sea Eva Maria Bauch. Eva ist CEO bei der Mediengruppe Oberfranken, kurz MGO. Was genau das bedeutet und was die Mediengruppe Oberfranken genau macht, haben wir im Podcast besprochen. Also unbedingt bis zum Schluss durchhören. MGO besteht aktuell auf knapp 2400 Mitarbeitenden an 20 Standorten. Und was das Geschäftsmodell genau ist, also wie die Mediengruppe aufgebaut ist, in welchen einzelnen Bereichen sozusagen Umsatz erzeugt wird, das haben wir im Detail besprochen. Wir haben aber natürlich auch wieder ganz viel über Eva gesprochen, wie sie das Thema Leadership sieht. Da ist für mich ein Thema hängen geblieben, und zwar, dass neben den klassischen Führungsfähigkeiten auch eine gesunde Mischung aus Nahbarkeit und eben auch gesunder Distanz vorhanden sein muss. Was das genau bedeutet, das erfahrt ihr gleich im Podcast. Ich würde sagen, nicht mehr lange rumreden, gehen wir gleich rein in den Podcast mit Eva Maria Bauch, der CEO der Mediengruppe Oberfranken. Los geht's! Jede Woche spreche ich im Behind-the-Sea-Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht, auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Eva, willkommen im Podcast.
Freut mich, dass du hier bist. Ganz herzlichen Dank für die Einladung in deinem Podcast.
Stimmt, ich bin ja heute auch Gast. Ja. Wir haben gerade schon eine kleine Tour gemacht. Also herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Das hilft mir natürlich auch immer so ein bisschen, die Luft einzuatmen, wo du tätig bist. Stell dich doch einmal vor und sag uns unseren Zuhörenden, was du heute machst.
Mein Name ist Eva Bauch und ich bin Geschäftsführerin und CEO der Mediengruppe Oberfranken.
Sehr, sehr cool. Da gehen wir gleich mal ein bisschen rein und finden heraus, was eigentlich die Mediengruppe Oberfranken oder kurz MGO macht. Erzähl uns erstmal kurz ein bisschen was zu deiner Rolle. Was bedeutet CEO bei der Mediengruppe Oberfranken und wie sieht denn das C-Level in Summe aus bei euch?
Gut, also CEO bedeutet, dass ich von der ganzen Gruppe die Geschäftsführerin bin. Die Gruppe ist vielleicht, um einen Eindruck zu vermitteln, ich gehe nachher noch darauf was wir in der Gruppe machen. Wir haben knapp 2400 Mitarbeiter an 20 Standorten und vier strategische Geschäftsfelder, in der wir tätig sind. Und dementsprechend habe ich eine Geschäftsleitung mit 7 Köpfen. 4 davon sind die Geschäftsführer, die jeweils für die einzelnen Geschäfte verantwortlich sind. Und 3 sind noch Prokuristen in der Holding, für Personal verantwortlich, fürs Kaufmännische verantwortlich. Und ein weiterer, ja, es ist jetzt nicht COO, aber wir haben noch eine Menge Services. Wir betreiben auch eine Menge Immobilien. Wir haben noch die Logistik und das ist noch in einer weiteren Person gebündelt.
Okay, verstanden. Ich glaube, Medien ist ein Gewerbe, was sich viele Zuhörenden ganz gut vorstellen können. Dennoch ist es ja auch eins, wo sehr viele Sachen drin sind, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht so auf dem Schirm hat. Kannst du uns so ein bisschen so einen Überblick geben? Du hast schon gesagt, knapp 2400 Mitarbeiter. Aber was alles so für Geschäftsbereiche drinstecken?
Ja, also du hast es ja auch gerade schon gesagt. Ich glaube, wir sind auch eine Gruppe, wo viele vielleicht nicht auf den ersten Blick genau wissen, was wir drin haben. Liegt sicher auch daran, wo wir hergekommen sind und wie wir gewachsen sind. Also wir sind ja jetzt hier gemeinsam in Bambergs, der Hauptstandort der Gruppe. Das sind die meisten Kolleginnen und Mitarbeiter. Und hier ist auch die Wurzel quasi dieser Mediengruppe. Wir kommen vom Lokalgeschäft. Im 18. Jahrhundert wurde hier mal die erste Lokalzeitung gegründet und da kommen wir her und das verbinden natürlich viele auch mit dieser Gruppe und letztendlich auch Mediengruppe Oberfranken assoziiert das natürlich. Ja. Die Gruppe ist aber in den Jahren eben zu einer ganzen Gruppe gewachsen und gerade insbesondere in den letzten 10 Jahren und wir haben einmal tatsächlich dieses Lokalgeschäft. Ist sicher das mit der DNA verwurzelste Geschäft in der Gruppe. Wir haben Lokalzeitungen, wir haben Anzeigenblätter, wir haben Lokalportale und auch ein Reichweitenportal und ein Zusatzgeschäft. Das ist ein Geschäftsfeld, in dem wir tätig sind. Dann haben wir darüber hinaus, wir haben Fachverlage. Insbesondere stark sind die in den letzten 10 Jahren gewachsen. Wir haben einige Themen da drin, aber unser Schwerpunkt ist im Medizinbereich. Das heißt, es ist ein sehr nischiges Thema. Haben da für Onkologie sind wir spezialisiert, Dentalmedizin, Gynäkologie. Also ich könnte da jetzt so einiges aufzählen und sind da auch ein bisschen stolz drauf, weil wir in den letzten 10 Jahren in die Top-Fachverlage mit aufgestiegen sind in Deutschland. Das ist also kein Regionalgeschäft, das ist ein B2B-nationales Geschäft, und da auch weiter wachsen wollen.
Okay.
Dann haben wir die Geschäftssäule MGO 360, ist unser Marketing-Direktdienstleister, setzt sich aus tradiertem und neuem Geschäft zusammen. Tradiert, wir betreiben drei Druckereien, eine klassische Verlagsdruckerei, die ist auch hier am Standort. Wir waren ja gerade gemeinsam da, die für Zeitschriften und Zeitungsdruckerei, sowohl für unsere eigenen als auch für externe Kunden. Wir haben noch eine Direktmailing-Druckerei und eine große Handelsdruckerei, die sitzt in Kulmbach, die Beilagendruck macht für Handelskunden, B2B auch und in ganz Europa ausliefert. Und das rundet dann ab unsere Agentur. Wir haben hier Agenturgeschäft aufgebaut über die letzten Jahre, nicht nur, aber sehr viel Digital Marketing macht, auch klassisches Marketing und die im Grunde tatsächlich 360 Grad diese Kunden bearbeiten. Ein schönes Beispiel ist, worauf auch die Agenturkollegen sehr stolz sind. Wir machen auch das Digital Marketing zum Beispiel für DM Deutschland oder machen da relativ viel. Also wenn du jetzt zum Beispiel in der App bist und die Themenwelten siehst, dann kommen die aus unserer Agentur. Wir arbeiten für Dens Biomärkte. Wenn man letztes Jahr die Jubiläumskampagnen gesehen hat und die ganzen Posterkampagnen beispielsweise in Großstädten, hat die unsere Agentur gemacht. Oder wir sind auch mit in den YouTube-Starts gewesen mit der Kampagne, die da gelaufen ist, auch mit gemeinsam einer zweiten Lead-Agentur mit Brandlokal. Also das macht alles diese Geschäftseinheit. Und dann haben wir noch eine vierte, das ist unser kleinstes Baby quasi. Das ist die Geschäftseinheit. Wir nennen sie digital. Das ist nicht das Digitalgeschäft der Gruppe, sondern weil das ist bei den jeweiligen Einzelgeschäften mit verankert, sondern es ist Digital-Only-Geschäft. Ne? Da haben wir unser Venture-Geschäft, nochmal eigenständige Jobportale und wollen da in Zukunft auch mit einer Buy-and-Build-Strategie noch weiteres unabhängiges Geschäft mit aufbauen.
Ja, nicht schlecht. Also da ist auf jeden Fall einiges dabei. Es sind 50 Einzelmarken, ne? Hast du gesagt,
Ja,
über,
ungefähr. Es
oder?
kommt immer drauf an, so etwas um die 50, ja.
Ah, okay.
Ja. Und die
Das.
Standorte erstrecken sich im Grunde auf unsere beiden Hauptstandorte, aber von Wien bis Berlin haben wir Standorte.
Nicht schlecht.
Ja.
Wenn jetzt, also ich glaube, die Zuhörenden haben da wahrscheinlich eher Kontakt zu den Marken. Das heißt, die kennen
Ja.
wahrscheinlich eher die Marken. Was sind so die, oder was hat man vielleicht am ehesten Kontakt, wenn man so durch den Alltag geht oder irgendwas liest? Was wäre so die Marken, mit denen man am meisten Kontakt hat?
Gut, also wenn man es jetzt auf die Zeitungsmarken bezieht, dann ist es sicherlich der Fränkische Tag hier in Bamberg oder das Coburger Tagblatt oder die Bayerische Rundschau in Kulmbach beispielsweise. Das sind einige unserer Titel. Oder sehr viele in Süddeutschland vor allem kennen infranken.de. Ist eines der großen Regionalportale in Deutschland. Erstreckt sich auch deutlich weiter bis hin zur Region in Nürnberg. Das wären sicherlich die Marken, die einem, wenn man hier im Regionalen unterwegs ist. Also wenn du jetzt hier im Bahnhof aussteigst, sagen alle, ich möchte zum FT, das ist der Fränkische Tag und nicht zur Mediengruppe Oberfranken. Jetzt die Fachverlage haben natürlich andere Marken im Portfolio. Das ist ja überwiegend für Mediziner, B2B. Das ist dann der Allgemeinmediziner oder der Heilpraktiker oder sehr, sehr spezialisierte Publikationen, ja.
Okay. Ja, super
Ja.
spannend. Und draußen habe ich noch gesehen, auf
Ja.
einem Auto Franken helfen Franken, der
Ja, das
Verein
ist
sozusagen.
unser
Ist am
Spendenverein, den habe ich noch gar
kein
nicht erwähnt.
Geschäftsbereich wahrscheinlich, aber.
Nein, ist natürlich kein Geschäftsbereich. Wir haben jetzt schon noch diverse andere Dinge, die jetzt aber nicht als Geschäftsbereich gelten würde. Wir haben einen eigenen Spendenverein, den wir betreiben, um in der Region zu unterstützen. Der ist unabhängig, aber betreiben wir aus unserem Geschäft heraus, aber ohne dass wir da was für verlangen quasi. Das ist
Ja,
unser Geschäft. Ja.
sehr interessant. Ja, wir gucken uns natürlich gleich an, wie man überhaupt in die Geschäftsführung kommt von der MGO oder generell von einem Medienhaus. Kannst du uns noch kurz nennen, was sind so die Challenges in deiner Rolle? Also was sind aktuell die Herausforderungen? Ich meine, es ist ja eine Komplexität auf jeden Fall mal vorhanden in verschiedenen Geschäftsbereichen. Das heißt, man kann jetzt nicht nur sich auf Druckgeschäft konzentrieren und das irgendwie durchdringen, sondern es gibt wahrscheinlich mehrere
Ja.
Themen. Was sind so die zwei, drei Hauptherausforderungen gerade für dich?
Ah, die zwei, drei, das ist immer gar nicht so einfach, weil es ist tatsächlich eine ganze Facette an Herausforderungen. Ist ja immer die Frage, wie man da eine gute Gratwanderung hinkriegt. Ich bin noch nicht so lange in der Rolle, aber letztendlich habe ich natürlich übernommen, ne? Und sicherlich ist meine Rolle noch verstärkter, Digitalisierung und die Transformation weiter voranzutreiben. Das sagen natürlich viele, aber das ist es natürlich wirklich auch. Und da leiten sich ja ganz viele Aufgaben darunter ab. Und wie ich auch gerade beschrieben habe, wir haben eine ganz große Spannbreite in der Gruppe zwischen sehr tradiertem Geschäft und sehr modernen und sehr neuen Geschäft. Und das ist sicherlich eine der Herausforderungen, da alles unter einen Hut zu bekommen. Das heißt, das Tradierte noch gut zu betreiben, gutes Geschäft zu machen, hochprofessionell, so lange, bis das transformierte Geschäft oder reines Digitalgeschäft oder vielleicht Zusatzgeschäfte so gewachsen sind, dass es die Gruppe trägt. Und die Kultur damit hinzunehmen, ist ja letztendlich, ja, ich sage immer fast schon, es ist ja der Layer drüber, der alles ermöglicht, da auch eine Kultur aufzubauen, die das alles ummantelt und in die Zukunft bringt. Das ist sicherlich mit die größte Herausforderung.
Nicht schlecht, ja. Würdest du noch irgendwelche, sage ich mal, Challenges nehmen, die vielleicht medienspezifisch sind oder irgendwelche Trends oder Herausforderungen gerade im Medienbereich, die man in der
Ja, gut,
Geschäftsführung hat?
natürlich, ja. Also sicher ist eine Herausforderung für Medien und das ist natürlich ein Großteil der Aufgaben. Wir haben nicht nur das in der Gruppe, aber viel davon ist Content-Geschäft. Mediengeschäft ist natürlich ein Content-getriebenes Geschäft. Ein Großteil davon ist Journalismus. Ich mache das auch aus einem persönlichen Antrieb daraus, weil ich überzeugt davon bin, dass für die Gesellschaft, für die Demokratie und für die Gesellschaft Journalismus sehr wichtig ist und der ist unter Druck seit vielen Jahren. Und es geht natürlich schon darum, das in die Zukunft zu führen, dass es nach wie vor eine starke Säule in Deutschland gibt, unabhängige Berichterstattung, Content-Geschäfte. Und da Geschäftsmodelle entwickeln und das in die Zukunft zu bringen, ist sicherlich eine medienspezifische Aufgabe, ja.
Das finde ich ganz
Der
interessant. Gut, dass nämlich wir das hier auch sagen, weil Podcast-Hörer sind nämlich in der Gefahr, sozusagen nicht richtigen Journalismus sich natürlich auch anzuhören, weil das, was ich zum Beispiel mache, ist ja kein Journalismus.
Ja,
Ja,
aber es ist
ich,
Content und das
genau, es
ist eine
ist
neue
Content.
Form des Contents. Es sind Content-Kreatoren und damit
Ja.
müssen wir uns natürlich ganz genau auseinandersetzen, weil das gab
Ja.
es halt vor 20 Jahren nicht.
Ja. Aber wichtig ist natürlich auch, dass die Zuhörenden, also wer da jetzt hier gerade zuhört, sich auch differenziert zwischen unterhaltenden Content und informierenden Content und natürlich journalistischen Content und versucht es nicht zu vermischen, weil sowas sieht man ja zum Beispiel auch bei Wahlen etc., dass das gerne mal
Absolut, aber
vorkommt.
unterhalten wollen wir auch.
Ja, genau, ja, natürlich, dafür sind wir da. Also heute ist auf jeden Fall
Die
mindestens mal
Facetten sind natürlich
Unterhaltung.
dann da unterschiedlich, ne?
Ja.
Wir haben gerade drüber gesprochen, wir haben ja auch Radiobeteiligung und
Richtig, ja.
natürlich ist Unterhaltung auch ein großer Treiber des Ganzen,
Das stimmt,
ja.
ja, ganz wichtig. Gut, dann schauen wir uns mal
Ja.
an. Wie bist du da eigentlich hingekommen? Fang gerne mal da an, wo du sagst, da müssen wir anfangen, damit man es auch versteht.
Ja, also da muss ich wahrscheinlich wirklich am Anfang anfangen, damit
Ja,
man mich versteht. Ich bin aufgewachsen in München und habe dann da auch studiert. Ich komme aus einer naturwissenschaftlichen Familie durch und durch und ich habe schon Informatik in der Schule tatsächlich gehabt und habe das auch studiert. Also damals noch technische Informatik, ist ja schon ein paar Jahre her,
Ja.
mit Schwerpunkt auf tatsächlich AI.
Ah, echt, ja, Wahnsinn, okay.
Ja, tatsächlich. Weil mich das fasziniert hat, aber ich war immer hin und her gerissen. Also ich habe enorm naturwissenschaftliche, technische, ich habe so ein Fundament Familie mitgegeben. Ich kann das und es liegt mir auch. Und ich arbeite aber auch wahnsinnig gern kreativ. Und für mich war das immer, das ist so mein roter Faden bei mir. Ich wollte das immer verbinden und dann fand ich natürlich früh Digitalisierung spannend.
Ja.
Und dann bin ich nach meinem Studium, das war dann 97, ins kalte Wasser gesprungen. Ehrlich gesagt, sehr zum Leidwesen meines Vaters, weil der hätte mich nach meinem Informatikstudium gerne woanders gesehen.
Ja.
Und bin in die Medien gegangen, weil ich das spannend fand. Und da fing das an, weil mich das irgendwie fasziniert hat, was sich da aufgetan hat. Ich bin zu Axel Springer gegangen, bin nach Hamburg gegangen, bin da in eine der ersten Online-Redaktionen des Hauses oder Markt gegangen und bin da mit, da, dann war es ja auch zwangsläufig aufbauen, weil das fand ich einfach auch spannend und das zeichnet so meine Vita eigentlich über die ganze Zeit, die jetzt ja auch schon an 28 Jahre sich ziehen. Das war damals die Frauenzeitschrift Allegra, war auch die erste Frauenmarke im Netz und das war so Pioniersarbeit, das hat unheimlich Spaß gemacht, da gab es noch Iframes und die Banner blinken. Und da habe ich geschrieben, ich habe per Hand Banner in Iframes eingebaut und den Server gestartet. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber so hat es mal angefangen. Habe sehr viele verschiedene Dinge dann da im Haus machen können und habe viel gelernt. Ich lerne gern was Neues. Also ich weiß, dass das viele sagen, aber mich hat es, glaube ich, schon sehr angetrieben, weil ich wirklich sehr unterschiedliche Sachen gemacht habe. Bin dann mit so Zwischenstationen in die Unternehmensentwicklung bei Axel Springer gekommen, war da mit im Gründungs- und Aufbauteam von Immonet bei Axel Springer, habe dann noch sehr viel verschiedene Sachen gemacht. Also waren ja in Summe 10 Jahre, bin über die Zeit in der Unternehmensentwicklung auch in den Zeitungs- und Newsbereich gekommen, was sich heute ja hier ein bisschen widerspiegelt in meiner jetzigen Aufgabe. Bin dann nach Axel Springer zu Bauer Media gegangen, habe da auch Aufbauarbeit gemacht. Da ging es um die Digitalisierung von mehr als 30 Zeitschriften, so im weitesten Sinne Frauensegment. Da sind ja viele Yellow-Titel drin. Und war dann im Anschluss 10 Jahre bei Bertelsmann, war erst bei RTL und dann viele Jahre bei Gruner und Jahr. Da war ich verantwortlich fürs deutsche Content-Geschäft im Digitalen. Das waren so 40 Marken, sehr angefangen bei einer großen News-Brand wie dem Stern bis hin zu kleinen Special-Interest-Brands. Danach habe ich mich kurz selbstständig gemacht und habe als Beraterin gearbeitet, weil ich wollte mal sehen, was es sonst noch gibt. Ich wollte mal raus in den Kopf frei haben und habe dann mich dazu entschieden, zu Deloitte zu gehen. Ich war jetzt vor der Mediengruppe Oberfranken in der Beratung oder heißt als Managing Director bei Deloitte Digital und konnte mir das Ganze quasi, also ich habe Medienberatung gemacht, einmal von der anderen Seite ansehen, habe da sehr, sehr viel mitgenommen, weil man nochmal ganz andere Denkweisen lernen konnte, einen ganz anderen Ansatz. Und dann habe ich nach 28 Jahren in Hamburg die Möglichkeit bekommen, zur Mediengruppe Oberfranken zu gehen. Ich fand das Portfolio wahnsinnig spannend. Ich fand es aber auch spannend in Kombination mit der Region, auch wenn ich jetzt auf der anderen Seite in Bayern gelandet bin. Und bin dann vor 1,5 Jahren hierher gegangen und auch nach Bamberg gezogen, tatsächlich, ja.
Sehr cool. Die erste Geschäftsführungsrolle war das dann bei Bauer Media, oder?
Die erste tatsächlich war bei Bauer Media, weil ich bei Springer sehr viel so Interimsrollen gemacht habe, weil ich habe ja viel Umbau und Aufbau gemacht. Und so eine richtig definierte Geschäftsführungsrolle war bei Bauer Media tatsächlich, ja.
Okay. Wenn du jetzt, du hattest ja gesagt, du hast eigentlich Informatik studiert und wolltest du dann irgendwann Geschäftsführerin werden oder gab es irgendwann so einen Moment, wo du gesagt hättest, du würdest gerne mal Geschäftsführungsrollen irgendwie haben?
Nee, den gab es tatsächlich nicht. Ich bin jetzt tatsächlich, also ich habe tatsächlich einen Hardcore-Naturwissenschaftler als Vater. Ich bin nicht so erzogen worden, dass man in Führung geht, wie dann ja viele, wenn sie beruflich anfangen. Aber ich bin immer erzogen worden, alles perfekt zu machen. Und ich habe gern was bewegt. Und ich habe bei Springer, als ich angefangen habe, nach einem halben Jahr hatte ich gleich eine Redaktionsleitung. Das hat sich unheimlich schnell ergeben, weil ich was bewegen wollte. Mag jetzt irgendwie komisch klingen, aber das war tatsächlich immer meine Triebkraft, was zu bewegen. Und dann bin ich so in die Führung reingekommen und dann habe ich natürlich schon gesehen, dass je mehr ich weiter in Führung gehe, dass ich auch mehr bewegen kann. Und das hat mich angetrieben. Und irgendwann, wenn man natürlich in Führungsrollen drin ist, dann achtet man schon auch drauf, wie man in die nächsten kommt, weil dann ist es ein Karrierepfad. Aber das war es nicht initial meine Triebkraft. Also das war es im Ursprung nicht. Jetzt ist es natürlich so, wenn man irgendwann mal sein C-Level oder seine Führung hat und sieht, was man damit gestalten kann, dann. Aber ich sage auch immer, jeder sollte auch immer sich bewusst machen, man nimmt ja auch Verantwortung auf der anderen Seite.
Ja, du warst ja auch dann,
Ja.
also das waren ja dann auch immer geschäftsführende
Ja.
Rollen, also sowohl Bauer Media, dann auch sozusagen bei RTL oder ja, Deloitte,
Ja, dann
Deloitte
eigentlich immer, ja.
Stücke. Ja. Würdest
Ja.
du sagen, dass, also ich frage mich auch immer, ist es einfach in Rollen reinzukommen, in Geschäftsführungsrollen oder ist, also wie viel ist Transferleistung und wie viel muss man sich nochmal neu beibringen sozusagen?
Also wenn man startet dann zum
Genau,
Einarbeiten.
ja.
Ja, also unabhängig von der Geschäftsführungsrolle ist es ja immer eine Transferleistung, wenn man in eine andere Kultur geht, in eine andere Aufgabe, in ein anderes Umfeld. Von dem her muss man das wahrscheinlich immer, außer es ist natürlich eine sehr einfache Tätigkeit, die man nur überträgt, wenn man einen Job wechselt. Und natürlich mit dem mehr Berufserfahrung nimmt man natürlich auch mehr an Transfer mit, weil man ja immer wieder doch dann vergleichbare Dinge tut. Sonst wäre, also man baut sich ja seine Erfahrung auf. Ich finde aber schon, also zumindest mal bei den Aufgaben, die ich bislang hatte, war schon auch die Kultur und das Umfeld dann schon so unterschiedlich. Und ich finde es immer wichtig, sich darauf auch einzulassen. Also, dass man sozusagen annimmt, was ist da die Aufgabe, aber auch seine Erfahrung mit einbringt. Also ist es schon eine Transferleistung, sich da einzuarbeiten am Anfang. Viel zu lernen, viel zu sprechen, zu verstehen, wo da die Anlagen, also die Anliegen sind, Aber natürlich bringst du im Laufe der Jahre immer mehr mit. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, ich habe ja einen Wechsel gehabt, das ist ja schon ein großer Unterschied, ob ich in einem Medienunternehmen verantwortlich bin oder ich war jetzt nur eine Equity-Partnerin bei Deloitte. Das ist komplett anderes Arbeiten. Und da habe ich schon mich sehr, sehr stark erstmal in die Art der KPIs, in die Art der Denken. Das ist ja eine große Matrix-Organisation in Deutschland und weltweit. Da habe ich sehr, sehr viel mehr mich eingearbeitet und sehr, sehr, sehr viel mehr lernen müssen, aber auch können, als es jetzt natürlich in einer vergleichbaren Aufgabe ist, wenn man wechselt, ja.
Ja, und generell, jetzt hast du ja wie gesagt schon einige Geschäftsführungsrollen gemacht, jetzt bist du CEO von einer Gesamtgruppe. Wie blickst du auf C-Level? Ist das vielleicht so ein paar Tipps und Erfolgsrezepte, was für dich gut funktioniert hat? Fern vom Einarbeiten natürlich, aber so auch so generell für die Rollen?
Also für mich hat gut funktioniert, dass ich tatsächlich von mir behaupte, und das ist auch mein eigener Anspruch, weil es natürlich mit dem Älterwerden und mit dem mehr gemacht haben wahrscheinlich auch immer etwas schwieriger wird. Ich versuche immer so offen wie möglich zu bleiben und viel zu lernen und, was ich gerade gesagt habe, mich auch darauf einzulassen. Man hat ja dann auch eine exponiertere Rolle. Das heißt, man steht ja auch unter mehr Beobachtung als vorher, und sich dessen so bewusst zu sein, was man für Signale setzt mit seinem Verhalten und mit seinen Handlungen, das hat mir schon immer geholfen, mich da einmal zurückzunehmen. Also ich sortiere mich dann gerne, ich schreibe mir selber Mails abends oder in der Nacht, wenn ich da mal nicht schlafen kann, oder am Wochenende. Ich habe gelernt, dann, also einerseits ist es ja wichtiger denn je, wir sind ja in so Zeiten, dass man auch viele kleine Entscheidungen trifft, aber gleichzeitig auch nochmal einmal abzuwarten, noch einmal überlegen, ist es wirklich die richtige Entscheidung, bevor man jemanden konfrontiert mit dem, was man macht. Und eine Mischung zwischen Strategie, Orientierung, aber eben auch noch nahbar sein, ne? Das ist für mich, und da hoffe ich immer, dass man geerdet genug bleibt, aber gleichzeitig dann die Verantwortung doch repräsentiert, die man hat. Das ist ja immer so das in dem Spannungsfeld, wo man sich bewegt. Und das sollte man sich, jeder braucht da seine Mechanismen. Ich laufe, ich meditiere, also ich brauche schon so meine Zeiten, wo ich da
Ja,
mir meinen Kopf machen kann, weil man ja einen ganzen Tag dann viel um sich rum hat.
gehen wir da mal rein. Das finde ich ganz interessant. Also, erster Punkt, du hast gesagt, du schreibst hier selber Mails. Was bedeutet das, du so To-Do-Mails oder?
Ja, aber auch alles, was ich mich noch erinnern will, ist meine Art, mich zu sortieren, weil mittlerweile, gut, jetzt habe ich natürlich sehr digitalen Hintergrund. Früher habe ich bergeweise gelbe Pappzettel geschrieben, die habe ich dann sogar in Ordner abgeheftet, weil ich es manchmal wichtig finde, dass man sich so Gedanken oder Erinnerungen schreibt, auf die man so zurückkommen kann, obwohl ich, man sagt mir, ich habe ein sehr elefantöses Gedächtnis, ich kann mir auch wahnsinnig viel merken. Und wenn ich irgendwas nicht vergessen möchte, dann schreibe ich mir eine Mail, damit ich es los habe. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber du musst ja auch irgendwann dir deine Freiräume schaffen, wenn du viel zu tun hast. Und dann schreibe ich mir eine Mail, und dann ist es da drin, und ungelesene Mails sind für mich immer noch ein To-Do. Also ich sortiere mich total über meine eigene Mailbox.
Ja, okay, finde ich interessant. Also da machen die Leute das sehr unterschiedlich. Manche haben noch so wie ich hier solche
Das habe ich
Notizbücher.
auch.
Aber
Aber es, wenn ich ehrlich bin, mache ich schon sehr, sehr viel über Mails,
ja.
Kalender. Da mein Kalender auch andere Menschen im Kalender hat,
Das
kann ich
stimmt.
da wie, ich habe ganz früh, habe ich mir ganz viel Kalender geschrieben, aber die Zeiten sind vorbei. Das funktioniert nicht mehr, also mache ich es halt über eine andere.
Ich mache das auch noch so Timeboxen. Ich habe das auch
Ja,
nur für den Podcast,
ja.
fairerweise.
Ja,
Also ich schreibe
ja.
sonst
Ja,
nicht mehr
gut,
so
also
viel mit, sonst weiß ich
ich
nicht,
habe
wo
auch
es
noch
steht.
To-Do-Listen digital und sowas, aber wenn ich weiß, das ist jetzt richtig wichtig, schreibe ich mir das tatsächlich in eine Mail.
Okay. Und hast du so eine Tagesroutine? Also gibt es irgendwie sowas, wo du sagst, so damit fängt der Tag an und damit hört er auf? Oder du hast ja auch gesagt, meditieren, irgendwie so
Ja, das mache ich
reflektieren.
tatsächlich jeden Morgen seit vielen Jahren. Das mache ich
Okay.
wirklich jeden Morgen. Und ich schaffe dann während der Woche, weil mir die Tage sonst zu lang sind, nicht jeden Morgen Sport, aber ich mache durchaus jeden Morgen 20 Minuten Bewegung, was auch immer geht. Und wenn es nur mobilisieren oder irgendwas ist. Ansonsten mache ich aber schon regelmäßig Sport. Das brauche ich. Also nicht nur für den Körper, sondern für den Kopf. Das sind so meine Routinen, wo ich dann
Okay.
meinen Abstand kriege, ja.
Okay. Und so, aber während dem, sag ich mal, Office-Alltag, dann gibt es keine festen Routinen, Ankerpunkte oder irgendwas? Oder manche zum Beispiel hören den Tag damit auf, dass sie den nächsten Tag planen oder sowas in der Art?
Ich mache das in der Früh.
In der Früh, okay.
Ja, wobei ich sagen muss, also ich habe auch so Routinen, die mache ich nicht nur alleine, das mache ich quasi mit meinem Backoffice, meiner
Okay.
Assistentin. Ich habe auch noch eine Projektleiterin im Office, und wir gehen montags immer den Kalender gemeinsam für 2 Wochen durch. Also solche Routinen habe ich schon drin, um mich zu sortieren, damit ich weiß, was da kommt. Und manchmal rücken wir das dann auch noch recht und schauen auch, was da für Aufgaben dranhängen. Also solche Dinge. Und ich sortiere mich morgens. Ich
Okay.
sortiere mich abends schon auch, ob ich die Sachen weg habe, aber ich sortiere nicht den nächsten Tag, wie es manche machen. Das mache ich morgens.
Okay.
Oder ich bereite mich vor und schaue nochmal durch, was ist denn da eigentlich? Oder ja.
Okay, ja, interessant. Gibt es irgendwelche Sachen so im Thema Leadership, wo du sagst, so, das sind so irgendwie die Themen, das müssen jetzt nicht auf Tagesbasis sein, sondern es kann auch, weiß ich nicht, wöchentlich oder halt einfach übergeordnete Einmal-Events sein oder so, wo du sagst, da lege ich ganz viel Wert drauf, irgendwie, weiß ich nicht, Mitarbeiterführung, Bindung oder eben ganz allgemeine Leadership-Themen?
Also das, finde ich, muss man tatsächlich an die Unternehmung anpassen, in der man ist, weil die Bedürfnisse unterschiedlich sind. Es ist ja die Gratwanderung, was ich vorher schon sagte, zwischen nahbar zu sein, aber trotzdem natürlich so, sich so eine gesunde Distanz aufzubauen, dass man das auch schafft. Trotzdem, bei mir ist die Tür immer offen und jemand, der mich anschreibt oder mit mir sprechen möchte, der kriegt immer eine Antwort. Das kostet mich manchmal auch so meine persönlichen Kapazitäten, wenn man es aufmacht. Und natürlich versuche ich, Routinen zu haben, dass das auch funktioniert, um mich sichtbar zu machen. Aber jetzt muss man auch sagen, als ich jetzt vor 1,5 Jahren gestartet habe, ich habe schon so alles Mögliche gemacht, aber also bei so einer Größe kannst du dem ja jetzt nicht mehr so gerecht werden, wie man das vielleicht in kleineren Bereichen möchte. Und dann versuche ich das stärker natürlich mit den Bereichen zu machen, die vielleicht näher dran sind und die da stärker eine Bindung sofort haben. Also, und dementsprechend habe ich schon Routinen. Also ich habe auch mit allen meinen Direktreports, ist ja mehr als die Geschäftsleitung, regelmäßig fixe, wöchentlich oder zweiwöchentlich. Ich schaue auch auf Routinen zu Führungskräften. Ich passe jetzt immer auf, wenn es so um Offsites und Team-Events geht, weil es geht gar nicht um so ein inflationäres, aber ich schaue schon auch, dass ich diesen Kreis erweitere und erreiche. Aber das sollte man halt als Geschäftsführer und CEO so machen, dass man eine Kultur entwickelt, dass das gut funktioniert, weil das muss ja mit einer Geschäftsleitung und so harmonisieren. Also ich kenne das auch aus natürlich den Häusern, wo ich war. Das ist ja in so Matrixen auch immer etwas, was man nicht nur alleine machen sollte.
Ja, definitiv. Ja, finde ich schon mal sehr, sehr, sehr interessante Themen. Gibt es noch irgendwas, was du dazu erwähnen würdest? Ich weiß nicht, es kann alles Mögliche sein, entweder für dich selber zur persönlichen Weiterentwicklung. Du hast ja zum Beispiel gesagt, du lernst viel.
Ja.
Hast du da irgendwie so einen Ansatz, so einen systematischen, dass du dir, weiß ich nicht, deinen Artikel selber schickst oder irgendwelche Sachen auf die Seite legst und dann mal eine Woche dir nimmst,
Ja.
um, weiß ich nicht, irgendwas zu machen?
Also Artikel schicke ich mir auch
Ja,
fleißig,
ja.
komme gar nicht so zum Lesen, wie ich mir das gerade wünschen würde. Also ich gehe morgens tatsächlich, wenn ich aufstehe, nochmal geduscht beim Kaffee ins Bett zurück und lese ganz fleißig eine Stunde.
Okay.
Dafür stehe ich lieber früher auf.
Jeden Tag.
Ja, was mache ich? Von Mails bis Querlesen unserer eigenen Medien, fremde Medien. Jetzt habe ich ja auch viel im News-Bereich gemacht. Ich bin aber auch ein Querleser, weil dieses echte Durchlesen schaffst du da ja nicht so sehr, wie man es vielleicht möchte. Aber ich möchte mich so informieren, was da gerade so ist. Das mache
Okay.
ich. Also, wenn ich das morgens nicht schaffe, überlebe ich den Tag auch, aber dann fühle ich mich nicht sehr gut in den Tag gestartet.
Ah, interessant.
Das mache ich tatsächlich jeden Morgen. Also da muss ich schon wirklich irgendwie, außer ich muss um 4 hoch und irgendwie eine Bahn oder irgendwas erwischen, dass ich das mal nicht schaffe. Und ich versuche schon, meinen Alltag und das Geschäft so zu gestalten, weil da muss ich immer ein bisschen vorsichtig sein, weil je mehr Geschäftsfelder man hat, desto weniger klappt das natürlich, dass ich mich versuche, gerade wenn es um neuere Themen geht, auch also dann noch mal wirklich mal tief auch noch mit reinzugehen und das wirklich zu verstehen. Ich glaube, das sollte man heutzutage auch machen, um wirklich mitreden zu können, ne? Also um zu verstehen, was treibt Menschen an, die es machen, was tun sich da für Chancen auf. Vielleicht aber auch mal bestehende Geschäfte, wenn da Veränderungen in die Zukunft ansteht. Also das ist aber immer so eine Gratwanderung natürlich, weil man sich ja auch wieder zurückziehen muss, weil man dann auch ein bisschen zu stark vielleicht reingreift. Ich habe jetzt noch gar nicht hier, aber ich habe ja auch viel Aufbau von oder Umbau von begleitet. Ich habe viel Corporate Incubation gemacht in meinem Leben und da ist ja dann die, also mir macht das auch total Spaß, muss ich dazu sagen. Ich liebe das, also ich liebe mich auch mit so Details zu befassen und die Kunst ist dann aber auch, sich natürlich wieder rauszuziehen, weil da gibt es Spezialisten und Experten und es geht nicht darum, dass ich da was besser machen möchte, ich möchte es verstehen. Es macht mir Spaß, meine Triebkraft und das ist ja dann immer so die Kunst, das hinzubekommen und aber auch in seinem Zeitmanagement natürlich. Ja. Ne?
Wie machst du das? Gehst du dann in einfach tiefer rein mit den Leuten, die verantwortlich sind, und fragst die? Und
beides.
Oder
beides.
Entweder
ich
so,
lese also mir mal was an oder ich versuche Kontakt, jetzt gerade zum Beispiel, obwohl ich das gar nicht so viel schaffe, wie ich es gerne hätte, weil ich es total spannend finde. Also so AI-Themen möchte ich schon auch mitreden können. Ich möchte es auch verstehen, weil das prägt ja Firmen, da passiert ja viel. Das heißt jetzt nicht, dass ich jeden Case selber verstehen muss, aber jetzt schauen wir uns gerade agentische AI an, ob das spannend ist für uns oder ob das eigentlich noch zu früh ist für uns. Also wir sind jetzt ja kein Technologieunternehmen, also wir haben jetzt nicht den First-Mover-Anspruch als Gruppe im Mittelstand. Aber da gehe ich jetzt schon noch mal stärker mit rein. Ich möchte das verstehen. So, es wäre zum Beispiel, aber es muss jetzt nicht nur AI sein, weil auch da haben wir einen Kollegen in der Holding, der das macht. Mal ist es mit den Kollegen sich hinsetzen. Das ist wirklich unterschiedlich.
Ja, also finde ich sehr, sehr interessant. Ich finde es ja immer spannend zu sehen, wie die Leute aus den unterschiedlichen Rollen, unterschiedlichen Branchen das wiederum unterschiedlich machen. Es gibt, glaube ich, so ein gemeinsames Vielfaches und dann gibt es natürlich jeden, der so seine eigenen Themen hat. Wir hatten im Vorgespräch auch kurz gesprochen, du hast da gesagt, du bist eine Woche beim Fasten. Hilft dir das? Also das ist ja natürlich einerseits auch eine physische, sag ich mal, Herausforderung oder ein physisches Behandlungsmethodik oder so. Oder ist es auch was Mentales? Wie machst du das und wie lange machst du das schon?
Also so in der Form, ich glaube 7 Jahre.
Okay.
Wenn ich es schaffe, weil das ist dann eine Frage, also einmal im Jahr möchte ich es unbedingt machen. Wenn ich es schaffe, mache ich es sogar einmal im Frühjahr und im Herbst. Mir tut das wahnsinnig gut, das muss ja jeder für sich rausfinden. Mir tut es gut. Einmal bin ich tatsächlich gesünder. Also ich weiß vorher nicht krank oder so, aber zum Beispiel jetzt Erkältungsanfälligkeit und solche Sachen hilft das tatsächlich, weil es stabiler macht. Aber es geht mir danach einfach besser und man kriegt ja wirklich, man sagt ja so dieses Fastenglück. Jetzt mache ich es nur eine Woche meistens, da hat man leider das Glück, kommt erst nach ein paar Tagen. Aber das klärt den Kopf total, das macht den Kopf total frei. Man hat danach auch körperlich, also es ist immer schwer zu beschreiben, weil das muss man wirklich für sich selber halt ausprobiert und definiert haben, aber man hat wirklich dann so eine körperliche Leichtigkeit danach und das hält halt je nachdem, was man danach für ein Stresslevel hat. Also bei mir hält das schon immer einige Monate danach an.
Okay.
Und dann ebbt es natürlich wieder im Alltag ab, wobei man nimmt ja, wenn man das macht, auch sich da auch so kleine Routinen und Angewohnheiten mit, ne?
Ja,
also
ich,
ich würde mich jetzt nicht gleich Woche 2 danach betrinken oder so, mache ich auch sonst nicht, aber das ist ja ein gewisses Körpergefühl, was man auch aus so einer Fastenwoche mit rausnimmt. Also mir tut's gut, mir klärt's Kopf und Körper.
Ja, sonst irgendwelche Praktiken, die man, also untypische Praktiken oder so, die wir noch nicht genannt haben?
Habe ich jetzt noch was Geheimes? Nein, eigentlich nicht.
Nicht,
ja.
Oder?
Ja. Ja.
Aber ja, also ich finde das immer interessant. Ich sage ja auch immer, ich bin ja jemand, der, ich komme selber aus dem Sport und finde, man sollte sich genauso auch im Job irgendwie so ein bisschen verhalten, wie Sportler und Sportlerinnen sich ja auch verhalten und sich selbst pflegen, Kopf und Körper pflegen und so weiter. Das gehört ja irgendwie auch dazu, sonst kann man keine Hochleistung bringen.
Also ich muss dazu sagen, also jetzt schaffe ich das einfach vom Zeitbudget nicht mehr, aber ich mache viel Sport und ich bin mit extrem viel Leistungssport aufgewachsen. Also ich hatte schon mit 12 Jahren Judo-Blaugurt und solche Dinge.
Ah, okay.
viel Leichtathletik, viel, ich bin ja auch im Süden aufgewachsen mit viel Wassersport, mit viel Bergsport. Und das nehme ich sicherlich noch so von der Art auch, wie ich an den Job gehe und wie ich irgendwie mir aber auch meine Freiräume und meine Ausgleiche schaffe, spielt das auch eine große Rolle.
Nicht schlecht.
Wenn die Aufgabe mehr wird, ist halt immer die Frage, wie viel Sport kriege ich gleichzeitig noch in die Woche.
Ja.
Aber ich mache jede Woche Sport regelmäßig und im Urlaub mache ich täglich.
Ja, sollte man, glaube ich,
also
sollte man nicht opfern.
Ich finde das toll, mach das gern.
Okay, 2 Fragen noch, dann sind wir auch schon durch. Ja. Vorletzte Frage, würdest du irgendwas anders machen, rückblickend jetzt auf die Karriere oder auf die Zeit im C-Level?
Die Frage ist, finde ich immer so schwierig, weil wenn ich jetzt das nicht so gewesen wäre, wie es ist, wäre ich jetzt irgendwie nicht da, wie ich bin und die ich bin. Und man hat ja immer Dinge, wo man jetzt irgendwie schlauer ist als vorher und Dinge, die man hätte anders machen. Ja, jetzt aus heutiger Sicht könnte ich sagen, und wenn ich da gleich irgendwie, und vielleicht hätte ich auch mal irgendwie anfangen können und Assistenz der Geschäftsführung machen können, weil dann sieht man gleich so viel. Den Weg gab es aber bei mir familiär gar nicht, den hätte ich nicht gemacht. Also jetzt nicht so, dass ich jetzt hier so sitze und irgendwie ganz traurig bin, weil ich die 5 Dinge nicht gemacht habe. Und ja, das sind ja auch Dinge gut und schlecht gelaufen in der Karriere, aber es prägt einen ja auch.
Okay.
Ja, ist hinterher immer schwer zu
Klar.
sagen.
Ja,
Ja.
nee, ist auf jeden Fall eine
Also,
wissenschaftliche Antwort, dass
ja, es
man
ist eine wissenschaftliche Antwort. Also ich
sehr
mache
gut,
mir
ja.
schon immer Gedanken, was hätte ich anders machen können und was hätte man machen können und versuche es halt dann für die nächste Station mitzunehmen, ne?
Okay, sehr gut. Was würdest du machen, wenn du nicht in der Geschäftswelt wärst, also nicht im Business, keine Geschäftsführung, gar nicht so wirtschaftlich?
Also wenn ich damals zum Abitur das gemacht hätte, was ich hätte machen wollen und nicht familiär so vorgeprägt worden bin und ich habe das, weiß ich nicht immer, wäre jetzt wahrscheinlich irgendwo im Modedesign,
Ah, tatsächlich,
weil ich
okay.
habe ganz viel entnäht, genäht und entworfen damals.
Okay.
Das habe ich auch noch viele Jahre parallel immer hinbekommen. Mein nächstes war dann Mikrobiologie, hätte ich auch gern gemacht, fand ich auch ganz toll.
Okay.
Also irgendwas so in between hätte ich wahrscheinlich ausprobiert. Wahrscheinlich würde ich irgend sowas machen, ja.
Mikrobiologin oder Modedesignerin. Okay.
Genau.
Sehr spannend. Hey, Eva, danke, dass du das alles geteilt hast. Fand ich sehr interessant. Und ich glaube, du warst sogar auch so mit die erste Geschäftsführerin aus dem Medienbereich. Ja, deswegen haben jetzt alle Zuhörenden auch mal einen Einblick da reingekriegt. Herzlichen Dank, dass du mitgemacht
Ja,
hast.
ganz vielen Dank.
Super. Wer jetzt auf jeden Fall noch zuhört, der hat sich wie immer die ganze Episode angehört. Das heißt, wir freuen uns über Feedback. Ihr könnt gerne auf Eva oder auf mich direkt zugehen. Wir verlinken unten in den Shownotes die LinkedIn-Profile und auch sonst die Websites etc. Dann könnt ihr schon irgendwie Kontakt aufnehmen. Und wenn es gar nicht klappt, könnt ihr auch mich fragen. Wenn es was Seriöses ist, mache ich gerne ein Intro. Der Podcast ist nur möglich, weil das Ganze unterstützt wird, und zwar von Atreus. Da bin ich ja selber auch tätig. Insofern freue ich mich natürlich auch sehr, wenn ihr einmal Atreus auscheckt, entweder auf der Website oder ihr kommt direkt auf mich zu. Manchmal hilft so eine halbe Stunde Gespräch, dann hat man das Geschäftsmodell besser verstanden, weiß, wo die Einsatzmöglichkeiten sind. Post-Merger-Integration, M&A, Geschäftsmodellumbau und manchmal auch Systemeinführungen. Kommt da gerne auf mich zu, können wir einmal sprechen. Vielleicht finden wir jemanden bei uns im Talentpool oder eben jemanden bei euch im persönlichen Netzwerk oder sogar intern. Das hilft ja manchmal auch. Eva, ich freue mich aufs zweite Gespräch und dir noch einen schönen Tag.